Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
My name is Adam Ehrlich. I'm a senior video correspondent for the New York Times. And the news in Newsgeist.
Die News, die Nachricht über Newsgeist ist, dass es keine Nachricht gibt, weil es meine dritte Newsgeist ist und es ist alles nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
And everything's off the record.
Für mich war es die erste Newsgeist-Konferenz letztes Wochenende in Helsinki und es war nicht alles geheim. Deswegen hören Sie heute mehr hier im Radio 1 Medienmagazin vom 23. Mai 2015 von der sogenannten Google Unconference. Außerdem mehr zur neuen Offensive von Spotify, auch Wort, Audio-Wort einzufangen und auszuspielen, beziehungsweise auch Videos. Und dann hören Sie noch ein Interview mit dem Macher vom Basic Thinking, Tobias Gillen. Und das alles natürlich wie immer
zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Don't be evil, mach nichts Böses. Unter diesem Firmenmotto bietet Google seit Jahren ein immer größer werdendes Dienstleistungssystem an, dringt in immer mehr Lebensbereiche vor, steuert Handys, Brillen, Thermostate und mittlerweile auch Autos. Logisch, dass man da misstrauisch werden kann und Böses unterstellt. Die EU-Kommission zumindest hat vor einem Monat eine formelle Beschwerde gegen Google eingereicht, weil man Missbrauch der Marktmacht befürchte. Es droht ein EU-Bußgeld von bis zu 6,6 Milliarden Euro sowie Auflagen für sein Geschäftsmodell in Europa. War es daher Zufall, dass Google letztes Wochenende Journalisten aus aller Welt nach Helsinki einlud, um über die Zukunft der Nachrichtenbranche zu diskutieren?
My name is Matt Shearer from BBC News Labs. It's all about the future of our brands.
Es geht um die Zukunft unserer Marken und wie sich diese in den verschiedenen Aggregatoren wie Facebook, Google und so weiter wiederfinden. Und wie Journalisten und einzelne Organisationen ihre Marken in den Köpfen der Menschen verankern können.
Mein Name ist Tom Nagy von der Tageswoche in Basel in der Schweiz. Die große News oder das große Thema, das war tatsächlich, wie bedeutend Facebook Instant Articles sind. Definitiv.
Und was hat dir gefehlt?
Gefehlt hat, und das kam an der letzten Session, wurde das ganz kurz gestreift, aber ein riesiger Unterschied zwischen Europa und den USA ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und was das für Auswirkungen auf die Startup-Systeme hat, was das für das Geldverdienen im Mediensektor hat. Und das wurde nur sehr, sehr leicht gestreift. Ich denke, das muss man nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr herausstreichen.
Das kann ja zwei Gründe haben. Erstens, der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt in der medialen Zukunft keine Rolle mehr. Oder das kann heißen, es ist alles in Ordnung.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er jetzt ist, wird keine Rolle mehr spielen, aber in der einen oder anderen Form diese Idee der öffentlichen Information, um die Demokratie am Laufen zu halten, die wird weiterleben. Die ist so tief verankert, wie man das auch in der Diskussion in der Schweiz sieht im Moment, das wird es weiterhin geben.
Zeremonienmeister war der Google News-Chef Richard Gingras. Ja, Zeremonienmeister einer sogenannten Unconference, die bisher nur in den USA stattfand. Einer Nicht-Konferenz. Er achtete darauf, dass alles locker wirkte. Es gab schwarze T-Shirts mit dem grün-weißen Newsgeist-Signet, eine Pinnwand für Fotos der Teilnehmer zum Suchen und Wiedererkennen und besonders locker keine vorher festgelegte Tagesordnung. Globale Probleme diskutiert in Europa auf neutralem Boden, Finnland. Dem Land mit der höchsten Pressefreiheit nach dem Ranking von Reporter ohne Grenzen. Die Location selbst klingt cool, das Labs Open Innovation House der Aalto-Universität Helsinki. Moderne Klinker- und Glasarchitektur, schnelleres Internet als in so manch einer Redaktionsstube. Farbenfrohe, zweckmäßige Innenausstattung, Getränke und Speisen für die Angereisten, geschätzt 100 Medienschaffenden aus der ganzen Welt, gratis. Aber Unterkunft und Reisekosten musste jeder selbst aufbringen, da ist Google sehr genau. Und die Energie, sich selbst eine Tagesordnung auszudenken, das gelang aber sehr schnell. Probleme gibt es offenbar genug.
So, my name's Chris Moran, I'm the Guardian's Audience Editor.
Für mich geht es um das Vernetzen und das Hören von Stimmen, die man nicht jeden Tag hört. Ich meine die Jungs von Jung und Naiv, so heißen die, glaube ich. Sie haben eine sehr interessante Zielgruppe. Sie sprechen junge Menschen rund um Politik via YouTube an. Das war für mich das Interessanteste hier. Die großen Nachrichtendienste sollten mit denen reden, um zu erfahren, wie sie jüngere Menschen ansprechen können, die sich für seriöse Nachrichten interessieren und darüber diskutieren möchten.
Ich bin Thilo Jung, mache so eine Sendung, heißt Junge Naiv. Es ist hier so eine große Selbsthilfegruppe. Also jede Session, die untereinander ja irgendwie kreiert worden ist, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Selbsthilfegruppe. Also wie können wir da was machen, wie können wir hier was retten, können wir da hingehen, wollen wir das versuchen oder sollte man dem hinterherlaufen? Und keiner hat eine Antwort. Ich glaube, für alle ist es aber wichtig, den anderen zu zeigen, dass sie dieselben Probleme haben. Aber Antworten hat keiner.
Hallo, mein Name ist Alex Theiler, bin der Producer von Jung und Naiv. Und ich glaube, die News sind hier für jeden was anderes, weil es eine Unkonferenz ist. Das heißt also, ich weiß gar nicht, was die anderen hier heute gehört haben, es sei denn, die saßen zufällig im selben Panel wie ich.
Aber was ist deine News? Was ziehst du hier raus? Für dich die wichtigste Erkenntnis, soweit ich es vielleicht auch formulieren kann.
Für mich die wichtigste Erkenntnis ist, dass die meisten Medien die gleichen Probleme haben.
Ich bin Sven Christian, arbeite für Spiegel Online und ich habe keine Antwort auf diese Frage.
Ist das nicht bedenklich?
Nein.
Esa Mäkinen, I'm the news editor for data and interactives in Helsingin Sanomat, the Finland's leading daily newspaper. The news about this conference is that
die Nachricht von dieser Konferenz ist, dass Medien mehr die Analysedaten mit ihren Nachrichtenredaktionen teilen sollten.
My name is Christopher Guess. I'm a Knight International Journalism Fellow based out of Sarajevo and working in the Eastern Europe block.
Newsgeist war für mich eine ausgezeichnete Konferenz. Die Ideen und die Qualität der Teilnehmer, die sich über diese Ideen ausgetauscht haben, war überdurchschnittlich im Vergleich zu normalen Konferenzen. Es war schön, sich mit dem Leiter Engineering oder mit dem Finanzvorstand oder mit dem Leiter der regionalen Redaktion auszutauschen, im Vergleich zu dem, was wir normalerweise bekommen. Wie zum Beispiel den Redakteur, der seit 2 Jahren für die Organisation arbeitet und geschickt wurde, weil alle anderen auf Urlaub mit der Familie sind. Ich glaube, das Niveau der Diskussion war einfach anders. Das gibt dir etwas, was du sofort aktiv umsetzen kannst, statt nur generelle Ideen zu bekommen.
Ich heiße Rainer Esser und bin Geschäftsführer der Zeit. Die wichtigste News hier, Technik, ist ungeheuer wichtig und es geht gut voran. Technik und Journalismus arbeiten gut zusammen und wenn sie gut zusammenarbeiten, dann geht es gut voran.
Aber dazu muss man nicht nach Helsinki fahren, oder doch?
Das bekommt man raus durch Gespräche mit vielen klugen Leuten. Und hier ist eine Versammlung von vielen klugen Leuten aus der Branche. Und schön, so viele positive Gespräche, so viele Ideen aufzunehmen. Und dafür war das ein klasse Event hier.
Sie denken sehr positiv, weil ich habe durch die Umfrage festgestellt, dass viele sagen, sie sind beruhigt, dass alle dieselben Probleme haben. Das kann natürlich beruhigen.
Ich habe mich weniger über Probleme unterhalten, sondern eigentlich mehr über neue Ideen, wie bestimmte Dinge besser funktionieren. War ein schöner Austausch.
Gehen Sie mit einer Idee nach Hause, wo Sie sagen, das will ich mal ausprobieren mit der Zeit?
mit mehreren guten Ideen gehe ich nach Hause, die ich gerne ausprobieren möchte bei der Zeit.
Nennen Sie die wichtigste.
Das werden Sie dann bei Zeit Online demnächst sehen.
Togetanis, Hürriyet, Washington Correspondent. It was useful to me because we were able to discuss several issues that.
Es war sehr nützlich für mich, da wir Themen diskutieren konnten, die denen ähneln, die du hast, die Themen, die wir selbst auch diskutieren möchten, an die wir jedoch wegen der täglichen Arbeit nicht denken können. Es ist schwierig, Zeit zu finden, um sich darüber Gedanken zu machen. Es ist wichtig für uns, zusammen mit anderen Kollegen und Profis aus der ganzen Welt über die Probleme zu diskutieren, die von besonderer Bedeutung für die Medien, für die Zukunft des Journalismus und für das Schicksal der ganzen Branche sind. Ich war sehr zufrieden. Ich kann sagen, dass es sehr nützlich war.
I was very satisfied. I can say that it was useful.
Mein Name ist Marco Maas, ich bin Datenjournalist und habe von der Konferenz der NewsGeist hier sehr viel mitgenommen. Also sehr viel Kollaboration zwischen technischen Unternehmen und Medienunternehmen und eine erstaunlich tolle Offenheit, über die Probleme mit den ganzen Kollegen zu reden, die man so hat, die ich bei anderen Konferenzen nicht so offen erlebe.
Was ist das interessanteste oder wichtigste Problem?
Für mich sehr spannend zu sehen, wie weit die ganzen Unternehmen schon teilweise sind und an welchen Problemen die arbeiten, die wir in Deutschland noch so gar nicht sehen. Ein Beispiel wäre zu gucken, dass wir die Inhalte verteilen auf verschiedene Plattformen und wie die Inhalte auf den verschiedenen Plattformen den Weg zum User finden, ich aber trotzdem eine Monetarisierung daran hängen kann.
Katharina Borchert, Geschäftsführerin Spiegel Online. Zwei Sachen. Das eine ist, Journalismus oder die Arbeit in Medien macht deutlich mehr Spaß, wenn man gelegentlich mal rauskommt und sowas erlebt. Und das zweite ist, wir brauchen ein Geschäftsmodell für das, was Jeff Jarvis Portable Content genannt hat. Also wenn unsere Homepages nicht mehr die Haupt- oder ausschließliche Anlaufstelle sind, wir brauchen irgendein System, wie wir Inhalte beliebig im Netz hin und her transportieren können und dabei unsere Marken mitnehmen können und irgendeine Form von Werbefinanzierung mitnehmen können.
Da bietet sich gerade Facebook an.
Ich glaube, die Diskussion war auch massiv von Facebook inspiriert und wir gehören ja mit zu den ersten Partnerverlagen bei Spiegel Online. Ich halte es auch für völlig richtig, das auszuprobieren. Ich hätte es nur gerne plattformunabhängig. Ich möchte nicht, dass Facebook Facebook ist die größte Content-Sharing-Plattform, aber ich möchte nicht, dass auch dieses Modell noch ein reines Facebook-Modell bleibt. Ich glaube, wir brauchen dafür eine unabhängigere Instanz.
Friedrich Küppersbusch, Journalist. Die kleinsten Rucksackproduzenten, Journalisten und die Weltkonzerne stehen gemeinsam vor einer großen Mauer, die heißt, wir können alles machen und nichts bezahlen.
Und wie sieht's nun die andere Seite, die eingeladen hatte?
Ich bin Kai Oberbeck von Google. NewsGeist in Helsinki ist letzten Endes der Versuch, sehr, sehr viele Leute aus dem Nachrichtengeschäft oder alle die begeistert sind für Nachrichten, an einen Tisch zu bekommen oder an viele Tische zu bekommen und zu unterhalten, welche Ideen es gibt, wie man voneinander lernen kann, damit Online-Nachrichtenjournalismus nachhaltig weiterentwickelt werden kann, neue Formen entwickelt werden kann. Und das Tolle ist, dass man hier gesehen hat, eine sehr, sehr offene Gesprächskultur hat und auch offen sagt, was funktionieren kann, was funktioniert und wo aber auch Sachen noch nicht funktionieren und wo man vielleicht gemeinsam zusammen zu Lösungen kommt.
Zum Beispiel?
Wir haben jetzt gesehen, viele Arten, wie manche Medien sehr, sehr gut untersuchen, wie ihre Leser oder was ihre Leser gutieren, von wo die Leser kommen, was sie wollen, wo sie aussteigen. Und dass man hier das auch nutzt, um seine eigenen Angebote, um die Artikel A besser darauf abzustimmen, inhaltlich, aber auch besser zu präsentieren auf der eigenen Seite. Das fand ich extremst spannend, hilfreich anzuschauen. Und natürlich auch die Unterschiede in einzelnen Ländern. Also wie in UK vorgegangen wird, wie in Deutschland vorgegangen wird oder in Österreich und dergleichen mehr. Und dass sie erhebliche Unterschiede sind, erhebliche Unterschiede. Und dass man, wenn man Leute zusammenbringt, die sich rund um den Nachrichtenjournalismus Gedanken machen, kann das letzten Endes bietet sehr, sehr schöne Möglichkeiten zusammen, das auch voranzubringen und wenn man nicht nur so seine eigene Suppe kocht.
Richard Gingras, Newsgeist ist vorbei. Was ist die News über Newsgeist hier in Helsinki? Was würden Sie sagen?
Newsgeist ist eine wunderbare Art, Menschen zusammenzubringen. Ich denke, es ist eine außergewöhnliche Möglichkeit. Wir hatten eine wunderbare Auswahl an Menschen aus ganz Europa und jeder Sphäre der Nachrichtenindustrie, von den traditionellen Verlegern über junge Unternehmer bis hin zu Wissenschaftlern, Designern und so weiter, um miteinander zu diskutieren, zu reden und Spaß zu haben. Und ich denke, es war ein Erfolg. Wir hatten sehr viel Spaß, tauschten Ideen aus und ich denke, wir sind motivierter und bereit, weiter die Herausforderungen und Chancen der Nachrichtenbranche entgegenzunehmen. Ich persönlich kann nicht glücklicher sein.
Aber was ist die News für Sie, speziell für Sie?
Die ganze Energie und Kreativität hier zu sehen, das ist fantastisch. Und ich denke, in Zeiten des Wandels kann man sich auf mühsame Aspekte der Änderungen fokussieren, aber auch auf die positiven Aspekte. Sie kennen die großen Chancen, die das Internet und die neuen Technologien mit sich bringen. Und in diesem Sinne, die ganze Kreativität und Energie zu sehen, macht mich unglaublich energetisch und optimistisch, was die Zukunft des Journalismus betrifft.
Is incredibly energizing and gives me an increased sense of optimism about the future of journalism.
And what is the benefit for Google? Und was ist der Vorteil für Google?
Der Vorteil für Google ist, wie ich oft sage, das Interessante am Business von Google ist die Abhängigkeit von einem sehr wissensreichen und für alle im Internet offenen Ökosystem. Unser Suchprodukt ist grundsätzlich darauf basiert, Menschen zu helfen, Informationen in diesem Ökosystem zu finden. Man würde keine Suchmaschine brauchen, wenn man kein wissensreiches Ökosystem hätte. Und in Kontakt mit den Menschen zu treten, die dieses Wissen generieren, ist für uns sehr wichtig. Alles, was wir machen können, um dies zu stimulieren und zu ermöglichen, ist wichtig für uns und für die Gesellschaft.
Google und die Journalisten. Diskutiert wurde in mehreren Stuhlkreisen. Erinnerte mich ein bisschen an meine Kindergartenzeit. Aber vielleicht war es genau das. Diskussion auf Augenhöhe. Danach Gespräche bei Wein und Saft und beim Partyspiel Werwolf. Zum Lockern. Und tatsächlich, die Atmosphäre war locker bis euphorisch. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis, wir brauchen uns irgendwie gegenseitig und wir müssen uns verstehen lernen. Google die Medien und die Medien Google. Sie hören Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und wenn Sie sich fragen, wer konnte denn überhaupt in Helsinki bei dieser sogenannten Nicht-Konferenz von Google teilnehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe nachgelesen, normalerweise kann man sich nicht irgendwie einladen lassen. Aber offenbar waren da ja Leute auch mehrmals da, wie wir am Anfang der Sendung hörten. Und es waren Menschen nicht da, von denen ich gedacht hätte, dass ich sie dort treffen würde. Zum Beispiel Tobias Gillen, denn sein Blog Basic Thinking zählt, laut Guardian zumindest, zu den 50 einflussreichsten Blogs der ganzen Welt. Er ist, wie er selbst auf seiner Seite untertitelt, tobiasgillen.de, Journalist, Blogger und Autor. Sein Themenfeld ist Social Media Technik, Publizieren im Netz. Er ist Chefredakteur und Geschäftsführer eben dieses Tech-Blogs Basic Thinking. Und mit Spurlos und Verschlüsselt schrieb er auch ein Papierbuch. Ich fragte ihn vor der Sendung per Skype, was denn besser zurzeit laufe, Netz- oder Papierjournalismus?
Gute Frage. Ist schwer zu vergleichen, weil ich relativ wenig für die Zeitung Papierjournalismus betrieben habe. Mein Buch würde ich weniger als Journalismus betiteln, eher als eine Art Selbstversuch, den ich dann in Buchform aufgeschrieben habe. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Damit war ich ja auch mal kurz zu Gast bei dir vor ein paar Jahren. Aber der Online-Journalismus, der Netzjournalismus macht mir dann doch noch mehr Spaß.
Aber vom Spaß allein kann man ja nicht leben.
Das stimmt. Vom Printbuch kann man tatsächlich besser leben.
Obwohl in Helsinki bei der Unconference sehr stark diskutiert wurde, inwieweit es eine Alternative sein kann zur Papierzeitung, diese Facebook-Offerte anzunehmen, also dieses Instant-Article, wo man als Verlag, als Zeitungs- oder Zeitschriftenunternehmen eine werbefinanzierte Plattform haben kann. Dazu hat der Guardian-Digital-Stratege Wolfgang Blau in der letzten Medienmagazin-Sendung diese Sache eigentlich sehr gelobt. Seine These, werbefinanzierter Journalismus funktioniere besser als hinter einer Paywall. Welche Beobachtung machst du eigentlich? Du hast keine Werbung mehr.
Genau, wir haben die Werbung komplett runtergenommen mit dem Neustart vor 3 Wochen. Aus dem Grund, dass die Werbung bei uns eben nicht so gut funktioniert hat, zumindest die Anzeigenschaltungen. Wir fokussieren uns jetzt in der näheren Zukunft erstmal auf Sponsored Posts und so kleine Paid-Content-Experimente wie E-Books.
Wenn man klickorientiert ist wegen der Werbung, dann muss man ziemlich viel Output anbieten. Dann gibt es eine Menge Artikel, die immer wieder auf deinen Blog aufmerksam machen sollen. Nun hast du keine Werbung und der Druck ist nicht mehr so da. Hast du dennoch genügend Traffic?
Ja, wir haben mit der Umstellung dann auch angefangen, die Artikelfrequenz runterzuschrauben, weil wir einfach mal sehen wollten, ob Qualität vor Quantität funktioniert. Das ist also ein kleiner Nebenaspekt dieser ganzen Werbung im Netz-Debatte, die wir seit Jahren führen im Journalismus. Wir haben die Artikelfrequenz jetzt von 60 Artikeln pro Monat auf 15 bis 20 Artikel runtergefahren und bisher können wir Zuwächse in allen Bereichen verzeichnen, die wir haben. Das schließt A, natürlich die Klickzahlen ein, B, aber auch so Dinge wie den Traffic über die sozialen Netzwerke.
Wie erklärst du dir das?
Na, ich glaube schon, dass der Leser ganz genau weiß, was er lesen möchte, dass er ganz genau weiß, wenn er was gelesen hat, was ihm gefällt, dass ihm das gefällt und dass er dann auch weiß, dass er das an seine Freunde und Abonnenten einfach weiterteilen möchte. Und das zeigen uns einfach die Zahlen, die wir momentan beobachten können.
Das würde sich ja ungefähr decken mit der These des European Newspaper Congress, wo auch gesagt wurde, also weniger ist manchmal mehr. Neuer Mut zur Reduktion. Aber dennoch hat man immer den Eindruck, dass gerade die Profimedien sehr stark Artikel rauswerfen und immer wieder gucken, wie sich auch die Klickzahlen verhalten, dann die Reihenfolge verändern. Und wenn nicht irgendwie nach einer Stunde ein neues Bild zu demselben Thema zu sehen ist, dann wirkt die Seite langweilig. Also das ist zumindest so der Eindruck.
Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sind ja keine Nachrichtenseite in dem Sinne, ne? Wir versuchen ja tatsächlich inzwischen sehr zeitlose Texte zu schreiben. Bei einer Nachrichtenseite, das liegt nun mal in der Natur der Sache, dass sie irgendwie aktuell sein muss. Da ist das ein bisschen was anderes. Sie haben natürlich auch andere Ressourcen. Ich finde auch, dass, wie du es gerade so schön gesagt hast, nicht zu jeder Nachricht innerhalb von ein paar Minuten dann ein neues Bild oder eine neue Klickstrecke online sein muss. Aber es gibt ja nun mal auch eine gewisse Gegenbewegung. Das zeigt die eine oder andere Studie der letzten Wochen, die ja einfach belegt, dass Texte, die länger sind zum Beispiel, wesentlich besser geteilt werden, respektive wesentlich besser gelesen werden. Ich glaube, da verändert sich gerade eine ganze Menge.
In Helsinki hatte ich den Eindruck, und das war nicht nur meiner, sondern der war auch überall zu spüren, dass es so eine allgemeine Ratlosigkeit gibt, wie man diesen digitalen Transformationsprozess am besten bewältigt. Es gab also so gut wie keine neue Idee. Das vorherrschende Gefühl war, wir sitzen alle in einem Boot und müssen uns irgendwie besser verstehen und zusammenhalten. Ist der Kuschelkurs, den ich da festgestellt habe, für dich dann nachvollziehbar oder denkst du, es fehlt nur an Mut?
Es fehlt seit Jahren nur an Mut. Ich meine, wir drehen uns seit Jahren im Kreis und es passiert nichts. Also ich kann diese ganzen Krise des Journalismus Texte inzwischen nicht mehr lesen und ich will sie auch nicht mehr lesen. Wir haben bei Basic Thinking die gleichen Probleme und genauso wie das viele andere Blogs haben. Ich erinnere da mal an Mobile Geeks von Sascha Pallenberg, der jetzt auch neue Wege geht und einfach mal experimentiert. Und ich finde, wir müssen einfach langsam mal rauskommen aus dieser, wir verstecken uns hinter diesem Problem, Blase, in der wir uns gerade befinden und mal wieder hin zu, lass uns das mal anpacken und lass uns jetzt endlich mal was draus machen, weil die Möglichkeiten, ich glaube, da sind sich viele auch einig, waren noch nie größer im Journalismus als heute.
Ja, eine Idee war ja, die hattest du ja erwähnt, E-Books zu veröffentlichen. Das neueste heißt Startup, 18 Gespräche mit jungen Gründern. Steckt da nicht vielleicht eine interessante Idee drin?
Ja, das ist so eine kleine Sache, die ich von meinen E-Book-Ausflügen in den letzten 2 Jahren einfach mitgenommen habe, dass die Leser durchaus bereit sind, für ein E-Book zu bezahlen, vielleicht sogar mehr als für einen einzelnen Artikel. Das liegt vermutlich daran, dass ein E-Book immer noch näher an einem gedruckten Buch ist, was man ja einfach seit Jahrzehnten kaufen muss. Und diese Idee versuchen wir gerade so ein bisschen auch auf Basic Thinking zu projizieren. Das Buch ist jetzt eine halbe Woche in den E-Book-Läden bei Amazon und im iBook-Store und überall sonst. Und es lässt sich jetzt schon, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das wirklich ein Weg ist, mit dem wir vielleicht nicht das ganze Projekt Basic Thinking refinanzieren können, aber doch einen Teil davon. Und es wird sicher nicht das einzige E-Book-Projekt sein. Und man sieht ja auch bei den großen Verlagen, ich erinnere jetzt mal an die Spiegel-E-Books, die man in den Stores ja auch schon seit einiger Zeit findet, dass da auch in dem Bereich einfach experimentiert wird.
Wie hast du denn die Nachricht aufgenommen, dass Spotify nicht nur ein Musikstreaming-Dienst bleibt, sondern auch Wort, also Audio, als Wort streamen wird?
Erstmal ziemlich emotionsfrei, weil ich im Podcast-Bereich nicht sonderlich aktiv bin, außer dass ich den ein oder anderen Podcast mir anhöre und anschaue. Das dann meistens über iTunes von Apple. Und ich bin persönlich immer ein Freund davon, wenn große Dienste wie zum Beispiel iTunes ein bisschen Konkurrenz kriegen. Entsprechend finde ich das gar nicht so schlecht, dass ein Anbieter, der zumindest die Größe hat, um mit Apple zu konkurrieren, jetzt auch in den Markt eintritt.
Und was der genaue Beweggrund war, hören wir gleich von Stefan Zilch, dem Geschäftsführer von Spotify Deutschland. Dir, Tobias Gillen, erstmal vielen Dank und ja, per Twitter dann nochmal alle deine Daten, Basic Thinking und @Tobias Gillen, das schon mal vorweg gesagt. Dankeschön.
Danke auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Es gibt Neues von der Musikstreaming-Front. Spotify rückt noch näher ans Radio ran, kann man so sagen. Oder kann man es einfach nicht so sagen, Stefan Zilch? Wie würden Sie es als Spotify-Geschäftsführer Deutschland interpretieren, wenn man nun auch Wort demnächst abrufen kann?
Wir rücken generell näher, sag ich mal, an Entertainment heran. Das heißt, es sind Entertainment-Inhalte, aber auch Wortbeiträge, die wir auf die Plattform neben Musik einstellen werden.
Was ist der Beweggrund?
Der Beweggrund ist, dass Spotify eigentlich über den ganzen Tag hinaus genutzt wird. Also wir sehen das schon ganz früh morgens, wo die Leute mit der Musik aufstehen, joggen gehen und abends, wenn sie dazu feiern oder beim Abendessen sitzen. Das heißt, der durchschnittliche Nutzer ist 2,5 Stunden online und wir wissen, dass sich eben unsere Nutzer auch für andere Inhalte als jetzt nur Musik interessieren und dafür eben die Plattform verlassen. Und so geben wir den Nutzern eine Möglichkeit, dass sie das auch auf der Plattform tun können, um sich, ich weiß nicht, nette Videoclips anzusehen, zu gucken, was in der Welt los ist oder wie jetzt am Wochenende das Wetter wird.
Es gab ja immer mal wieder auf Medienforen so Seufzer, wenn es doch mal ein Spotify für Wort gäbe. Ich suche alles, was bisher in Podcasts oder irgendwie in anderen Audio-on-Demand-Formen im Netz liegt. Zum Beispiel sagen wir mal über die Zukunft des Radios, dann würde man das einfach nur eingeben, so wie bei der Musik. Und dann bling, 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 hätte man es. Sind wir jetzt auf diesem Weg mit Spotify?
Ja, also das ist schon unser Ziel, dass wir im Audiobereich sowieso, aber eben auch sogar darüber hinaus eben im Entertainment-Bereich oder eben auch News-Bereich Inhalte auf Spotify aggregieren, aber es sind eben, wie gesagt, nicht unsere eigenen Inhalte, so wie bei der Musik auch. Da kommt sie ja auch von den Plattenlabels und so kommt sie eben auch von Partnerunternehmen. Und das können eben natürlich auch Radiosender sein oder TV-Produktionen.
Was läuft da technisch? Wer muss was machen, dass zum Beispiel auch, ich denke mal, Radio 1 mit den Podcasts dann bei Ihnen auffindbar ist?
Erstmal müssen wir noch ein bisschen testen. Also was wir angekündigt haben in dieser Woche, das findet erstmal in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen statt für einige Nutzer. Dann wird das alles optimiert und wenn wir wissen, wie gut es funktioniert und dass die Plattform das eben alles aushält, dann öffnen wir uns sozusagen für alle Inhalteanbieter und werden deren Inhalte bei uns auf die Plattform spielen, so wie wir das mit über 300.000 Labels aus dem Musikbereich auch gemacht haben.
Anbieter heißt unabhängig, ob es Radiosender sind oder Privatpersonen?
Na, erstmal konzentrieren wir uns natürlich auf reichweitenstarke Medien. Da muss man natürlich sehen, dass wir natürlich auf populäre Programme damit aufspringen. Also insofern ist das für Medien gedacht und noch nicht für Privatpersonen.
Sie erwähnten es schon, es wird auch künftig Videos geben. Nun kennen wir ja das Phänomen bei YouTube zum Beispiel, dass wenn man einen bestimmten Musiktitel sucht, dann steht dann schon mal so ein Schild, dieser Titel ist leider in Ihrem Land nicht verfügbar, weil es Streitereien zum Beispiel mit der GEMA gibt über die Nutzung solcher Musik auf dieser Plattform. Wie lösen Sie das Problem?
Das lösen wir momentan noch nicht, weil wir keine Musikvideos anbieten werden, sondern wenn wir von Videocontent sprechen, dann ist das eben Entertainment-Content, wie eben zum Beispiel mit Mediakraft, die das größte YouTube-Netzwerk betreiben, mit sehr, sehr vielen populären Channels auf YouTube. Das werden Angebote sein von Viacom, sprich MTV und Comedy Central, von Disney, von der BBC, also von großen Medienhäusern werden dort Videoinhalte eingebunden, Musikvideos gehören noch nicht dazu.
Eine andere interessante Neuigkeit, da hat vielleicht die Welt wirklich schon drauf gewartet, bieten Sie künftig auch an, denn wer schon mal mit Musik gejoggt ist, wird das Phänomen bemerkt haben. Also der Rhythmus der Musik beeinflusst das Laufverhalten. Also es ist sehr schwer möglich, gegen den Rhythmus zu laufen, wenn zum Beispiel Musikstücke mit unterschiedlichem Tempo beim Joggen wechseln. Dafür haben Sie jetzt eine Lösung.
Ja, genau. Wir haben im Prinzip eine Musikapplikation, die innerhalb von Spotify auch aufgehoben ist, die die Musik dynamisch anpasst an das Lauftempo. Also da muss man sich einfach mal die stellt man an. Da muss man mal so 3 Sekunden sich in einem bestimmten Tempo bewegen und dann wird der Takt aufgenommen. Das funktioniert eben über den Bewegungssensor des Telefons und dann wird eben über die ganzen Daten, die wir haben, wird dann eben genau die passende Musik in dem Tempo ausgespielt. Wenn ich das Tempo beschleunige oder ich irgendwann nicht mehr kann und so langsam langsamer werde, dann wird auch die Musik daraufhin angepasst. Aber es ist tatsächlich, also dabei, der Projektname bei uns war eben Run to the Beat, also es ist genau, wie Sie es beschreiben, dass man eben wirklich zu dem Beat laufen kann.
Das heißt also, wenn ich schnell laufe, ist der Titel plötzlich schneller und wenn ich langsamer laufe, wird derselbe Titel langsamer?
Beides. Also wir haben einmal die Option, dass wir den bestehenden Musikkatalog, also Ihre Favoriten, was Sie gerne hören, dass wir sozusagen die Songs aus der Bibliothek auswählen, die dann schneller sind. Was wir aber jetzt auch vorgestellt haben mit einigen populären DJs, Tiesto ist so ein weltweit bekannter DJ zum Beispiel, die haben extra für diese Applikation Musik kreiert, komponiert, die dynamisch ist. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass sich der eine Titel, der spielt, anpasst an das Lauftempo. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr, sehr neue Spielerei, würde ich sagen, aber das gab es so vorher noch gar nicht. Da müssen wir selber das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich habe das noch nicht geschafft, das soll aber toll sein.
Da stellt sich natürlich die Frage, bei dem ganzen Traffic, den man dann produziert, verbraucht das Datenvolumen? Passiert das im Gerät selbst? Und was weiß Spotify über mein Laufverhalten? Also kann man darauf schließen, dass wenn ich besonders langsam renne, dass ich ein schwacher Mitbürger bin?
Genau, wir werden dann wahrscheinlich den nächsten Marathon-Olympiasieger vorhersagen, weil wir das an den Beats per Minute erkennen, dass er irgendwelchen Hardcore-Techno hört.
Ja, zum Beispiel.
Also die Daten werden natürlich werden dort Daten genutzt, um das eben auf die Musik auszuspielen. Aber wie immer findet es natürlich anonymisiert statt. Ich finde es super spannend, weil es das erste Mal eigentlich ein greifbares Beispiel dafür ist, wie Big Data benutzt wird. Das ist so ein Schlagwort, was auf jeder Medienkonferenz benutzt wird und keiner kann sich darunter was vorstellen, außer riesige Serverfarmen. Das ist ein Produkt, was genau das Ergebnis davon ist, wo man Daten, Bewegung, Musik zusammenbringt. Und die Leute, die es getestet haben, sagen, es funktioniert fantastisch.
Aber es funktioniert erstmal nur mit einem Betriebssystem, ist das richtig?
Es funktioniert zuerst auf iOS und auch nur für eine begrenzte Nutzergruppe. Das machen wir eigentlich mit allen Produkten so, dass wir die immer sehr langsam ausrollen, prozentweise gucken, wie sich eben natürlich der Traffic dort entwickelt und müssen da gegebenenfalls optimieren. Und wenn wir sehen, es funktioniert alles, dann drückt jemand auf den Knopf und dann wird das ausgerollt, wobei man sagen muss, das Lauf, sozusagen diese Running App, die wird für alle Nutzer aber eben erstmal auf iOS zur Verfügung stehen. Aber da wird natürlich, werden alle anderen Plattformen dann danach so schnell wie es geht dazu geschaltet.
Vielleicht nur ganz kurz zum Schluss, in welchem Zeitraum denken Sie, dass Radio 1 bei Ihnen nutzbar ist, zum Beispiel mit Wortpodcasts?
Optimistisch würde ich sagen, innerhalb der nächsten 3 Monate.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Vielen Dank, Stefan Zilch. Er ist Geschäftsführer Spotify Deutschland und blickte in die ja dann doch eher kurzfristige Zukunft, was Spotify als ursprünglicher Musikstreaming-Dienst demnächst zu leisten vermag. Vielen Dank.
Dankeschön.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack ein kleines Dossier zu Google aus den Medienmagazinen der Jahre 2010, 2009 und 2008. Zuerst aus der Sendung vor 5 Jahren vom 22. Mai 2010. Da ging es um die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Google ein Ermittlungsverfahren wegen des Abfangens von Daten eingeleitet habe.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Natürlich auch die Ausgabe des Radio 1 Medienmagazins vom 22. Mai 2010. Und es gibt ja wirklich keine Woche, wo nicht Google irgendwie Nachrichten produziert. Sei es wie in dieser Woche, weil man angekündigt hat, nun auch auf den Fernsehempfänger mit Google TV zu kommen, um sozusagen Online-Inhalte und das Fernsehprogramm stärker zu vernetzen. Aber es gab natürlich auch in dieser Woche...
Der Medienskandal der Woche.
Den Medienskandal hätte es heißen müssen der Woche, weil nämlich bekannt wurde, dass nach der Aufzeichnung persönlicher Nutzerdaten aus drahtlosen Computernetzwerken durch Google die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Computerkriminalität gegen den Internetriesen eingeleitet hat. Und das ist illegales Abfangen oder Datensammeln. Ich habe mal überlegt, wenn man so mit einem Street View Auto, und das ist ja dabei wohl offensichtlich passiert, bei diesem Verfahren die Häuser und Straßen zu scannen, um sie der allgemeinen Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Was denn da überhaupt mit WLAN-Netzen einhergeht, wenn man das alles nur so fotografiert? Und weil ich mir das nicht so ganz genau erklären konnte, bin ich zu Konstanze Kurz gegangen. Sie ist Informatikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Universität. Und da ist sie vielleicht eher bekannt, sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Und ich fragte sie, was man denn mit den Daten machen kann, die man so ja, abfangen, absaugen kann, wenn man da, wie es jetzt ja auch offiziell hieß, von Google versehentlich aufgezeichnet hat.
Na, worum derzeit gestritten wird, sind ja Daten, die im Zuge des Google Street View, wo also die Häuserfassaden und die Straßen aufgenommen werden, mitgesammelt wurden. Das heißt, es geht darum, dass die WLANs, also die verschiedenen Funknetze, die private oder auch nicht private Betreiber so haben, aufgezeichnet wurden. Und da kommt es teilweise dazu, dass man auch Inhalte mitschneidet, wie Google jetzt einräumen musste. Und zwar immer dann, wenn es sich nicht um verschlüsselte Funknetze handelt. Da wurden halt jeweils sehr kleine Schnipsel dieser Inhalte mit aufgezeichnet. Man kann sich also vorstellen, etwa Teile von Inhalten, von Mails, Mailadressen natürlich, Teile von Inhalten, was gesurft wird, dergleichen.
Ist doch so, wer sich nicht verschlüsselt mit seinem WLAN, ist doch selbst daran schuld, wenn andere dann abgreifen, oder?
Prinzipiell geht in Deutschland ein Fernmeldegeheimnis und das betrifft natürlich auch die Internetkommunikation. Und es ist nicht so, dass nur deshalb, weil keine wirksame oder gar keine Verschlüsselung vorliegt, man dieses Fernmeldegeheimnis brechen dürfte.
Also nicht so wie bei einer Postkarte. Wenn ich eine Postkarte schreibe, dann weiß ich, da kann jeder mitlesen. Der Postbote.
Ist schon richtig, aber auch für die Postkarte gilt in Deutschland, wenn man jetzt die legalistische Perspektive einnimmt, natürlich ein Fernmeldegeheimnis. Also auch eine Postkarte unerlaubterweise mitzulesen wäre nicht erlaubt.
Welchen Sinn verspricht sich Google vom Abgreifen von WLAN-Daten? Also wenn ich eine Kamera baue, damit durch die Straße fahre, um die Straßensicht aufzuzeichnen, deswegen ja Street View, warum baut man da noch was ein, womit man WLAN-Netze identifizieren kann?
Kann verschiedene Gründe haben. Das eine wird sicherlich damit zusammenhängen, dass man versuchen will, etwa tragbare Geräte wie Telefone oder eben tragbare Computer mit einer Technik auszustatten, die sich anhand dieser WLANs orientiert im Raum, also lokationsgebundene Services. Dafür ist es sehr praktisch, wenn man ohnehin jede Straße abfährt, dass man auch noch feststellen kann, wie viele WLANs gibt es da, welche davon sind offen, wie heißen die. Da kann man sich später daran orientieren, wo man sich tatsächlich befindet, und zwar sehr genau, ohne dass man etwa ein GPS-System, also satellitengestütztes System benutzen müsste. Es gibt auch Anbieter, andere als Google, die solche Techniken bereits anbieten, dass man sich also anhand der Lokationen von Funknetzen, zum Beispiel für Mobiltelefon, wiederum orientieren kann, um die Positionierung dieses Gerätes zu erleichtern und auch teilweise zu präzisieren.
Nun kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr sinnvoll ist, zu sehen, wo gibt es unverschlüsselte Netze, damit ich mich dort einhacken kann im Sinne eines Freifunknetzes, dass ich Kosten spare.
Man muss sich in offene Netze in keiner Weise reinhacken, die sind offen.
Ja, ja, jetzt, okay, das ist vielleicht so ein bisschen piratenmäßig ausgedrückt, aber ich meine, man kann sich ja dann unter Umständen verbünden mit anderen und gemeinsam surfen.
Ja klar, die Freifunknetze, die gibt es in Deutschland, die sind ja auch sehr zu befürworten, wenn man eben immer dann, wenn man in Reichweite so eines Freifunknetzes ist, eben mal schnell bei Wikipedia nachgucken kann, also seine Mails abholen kann, ist ja eine tolle Sache, aber ich denke nicht, dass das der Zweck war, der Einsammlung dieser Daten, denn dafür ist, glaube ich, das ist zu flexibel in diesem Bereich, da ändert sich zu schnell zu viel. Ich denke, dass es eher darum geht, auch statistische Daten einzuholen, ja, wie viele Netze sind da überhaupt, und nicht um statisch festzustellen, wo sind offene und geschlossene, weil sich das ja sehr schnell ändern kann. Es ist eher so, dass man natürlich davon ausgeht, dass Funknetze an sich schon ein bisschen stabil sind, das heißt, die werden vielleicht auch in 2 Jahren noch da sein, aber dass es darum geht, welche offen sind und das aufzuzeichnen, darum wird es wohl kaum gegangen sein.
Also zu Recht Google jetzt unter Anklage?
Zu Recht unter Anklage. Also ich denke, dass es zunächst eine gute Sache ist, für uns alle darüber nachzudenken, ob es eigentlich einen Unterschied macht, wenn jemand versucht, quasi so ein holistisches Prinzip zu fahren und überall die WLANs und die Fassaden aufzuzeichnen. Ob das einen Unterschied macht dazu, dass ich natürlich etwa dort, wo ich wohne oder wo ich arbeite, auch sehen kann, welche WLANs sich da so befinden. Ich glaube, die Debatte anzustoßen ist nicht verkehrt. Ja, wie stark so eine landesweiten, nationalen Datensammlungen im öffentlichen Raum voranschreiten dürfen. Diese Debatte steht aus, denn es wird mehr Anbieter geben, die ähnliche Projekte planen. Ja, Google ist ja nun Vorreiter, weil es einfach viel Geld und viel Equipment und viel Technik hat. Aber darüber werden wir, glaube ich, einfach debattieren müssen. Ja.
Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Und das Wort Anklage eben war mehr moralisch und nicht juristisch gemeint. Zu einer juristischen Anklage ist es noch nicht gekommen. Und Erik Schmidt, der Chef von Google, sagte auch auf eine Frage von Stern Online, ob er denn mit einer Klage rechnet. No foul, kein Schaden. Wem wurde denn Schaden zugefügt? Nennen Sie mir diese Person. Während Google-Mitgründer Larry Page sich wenigstens entschuldigt hat, es tut mir leid, sagte er der Welt am Sonntag, es ist definitiv ein Fehler gewesen. Ein Jahr zuvor, das Medienmagazin vom 30. Mai 2009.
Oh,
Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Ich weiß nicht, ob das Masochismus war, sich diese Pop-Klassik-Variante von Tenören vortragen zu lassen oder vielleicht auch nur eine Ehrerbietung an die Lebensjahre der Kanzler in der DDR für diese Karat-Komposition oder weil es inzwischen vielleicht auch ein deutsch-deutsches Lied geworden ist. Jedenfalls gehörte es zum kulturellen Bestandteil der CDU Media Night in der Parteizentrale diese Woche, wo es nicht nur kulturell, sondern auch medial zuging. In einer Person verkörpert dies in Personalunion sozusagen kein besserer als der Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, der zuerst in einer Rede sehr feierlich wurde und dann aber zu einem knallharten Medienthema kam.
60 Jahre Bundesrepublik, das heißt auch 60 Jahre Presse und Meinungsfreiheit. Und dazu heißt es im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Meine Damen und Herren, vor 60 Jahren konnten die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht in Ansätzen ahnen, welche technischen Revolutionen gerade im Bereich der Medien später stattfinden und dass durch diese die Essentials von Artikel 5 Absatz 1 durchaus in Gefahr geraten können. Ziel ist eine Medienordnung, die die Bedeutung der Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut gerecht wird, sowie Meinungsvielfalt und Qualität sichert. Eine der größten kulturellen Herausforderungen in unserer digitalen Welt ist der Erhalt des Schutzes von geistigem Eigentum, der originären Existenzgrundlage von Künstlern, Kultur- und Medienschaffenden. Durch Raubkopien und Zweckentfremdung des geistigen Eigentums entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe, die die Existenz von Künstlern und entsprechenden Unternehmen bis hin zu den Verlagen bedrohen. Das dürfen wir so nicht hinnehmen. Mittlerweile haben andere Länder wie Schweden und Frankreich vorgemacht, wie man der Internetpiraterie einen Riegel vorschiebt. Wir werden sehen, wie sich insbesondere das kürzlich verabschiedete französische Modell der Verfolgung und Ahndung von Urheberrechtsverletzungen im Internet bewährt. Auch auf meine Initiative hin wurde in der vorletzten Woche beim Europäischen Kultur- und Medienministerrat das Thema Google behandelt. Das Verfahren von Google, etwa 2004 begonnen, die Bücher amerikanischer Bibliotheken einfach ohne Einwilligung der Autoren und Rechteinhaber in Massen einzuscannen und ins Netz zu stellen, widerspricht den fundamentalsten Überzeugungen von Urheberschutz und geistigem Eigentum sowie europäischen Gesetzen in allen Ländern der EU.
Das ist zunächst erstmal natürlich Theorie. Ich ging nach der Rede zu ihm, zu Bernd Neumann, und fragte, was denn die Bundesregierung gegen Google oder internationale Piraterie eigentlich machen könne.
Naja, was mein Ziel war, und das ist erreicht, dass in der EU diese Thematik überhaupt eine Rolle spielt. Weil eben Schutz des geistigen Eigentums, die Einhaltung des Urheberrechts nicht an den Grenzen aufhört. Und diese Problematik können wir an sich nur weltweit, mindestens europaweit in den Griff bekommen. Und gerade bei den jüngsten Vorgängen um Google und dessen unbegrenztes Einscannen von Büchern amerikanischer Bibliotheken und deren Angebot dann später im Internet ist gemeinsames Handeln geboten. Was kann man tun im Rahmen dieses gemeinsamen Handels? Zum einen, dass man im Hinblick auf die Verwertungsgesellschaften, die ja diese Absicht da von Google und die Verträge, eine einheitliche Sprachregelung macht, das muss ja nicht akzeptiert werden, sodass man da einheitlich in Europa vorgeht. Dass man auch in Gespräche als Europa, als EU mit den Amerikanern kommt. Das heißt, Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, aber das erste Ziel ist es überhaupt, dass allen bewusst ist, was geistiges Eigentum bedeutet. Das ist ja durch den Heidelberger Appell nochmal richtig öffentlichkeitswirksam geworden und deswegen war das hilfreich.
Schwebt Ihnen da so eine ähnliche Regelung vor wie in Frankreich, dass man dann auch Menschen bestraft, die sich nicht an Regeln halten?
Eine solche Regelung würde ich sehr begrüßen. Das ist ja diese Olivenne-Initiative. Nun wird gesagt, auch durch die Justizministerin, das ist so eins zu eins nicht umzusetzen, weil wir andere gesetzliche Voraussetzungen hier in Deutschland haben als in Frankreich, gerade auch was die Einhaltung des Datenschutzrechts angeht. Aber die Grundidee, sich an einen Tisch zu setzen, Vereinbarungen zu treffen zwischen Providern, Urhebern, Verwertern, die ist richtig. Und die Frage, welche Möglichkeiten der Sanktionen man dann hat, die muss auch gestellt werden. Also ich kann nicht akzeptieren, dass vieles andere überall woanders geht, nur in Deutschland nicht. Und deswegen müssen wir diese Diskussion forcieren.
10 Monate zuvor, das Medienmagazin vom 4. Oktober 2008.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wie versprochen will ich Sie anschließen an eine Diskussion, die in dieser Woche die Akademie der Künste veranstaltet hat zum System Google. Der Anlass war das 10-jährige Betriebsjubiläum sozusagen. Sie haben es vielleicht gemerkt, letztes Wochenende war da so ein kleines Törtchen beim Aufschlagen der Suchmaschine. Und es ging da, ja, man kann schon sagen, sehr hitzig hin und her bei dieser Veranstaltung, wo auch Akademiepräsident Klaus Steeg, wir kennen ihn alle als vielleicht noch von früher als Collagisten, er ist inzwischen ja Akademiepräsident, auch seinen politischen Standpunkt darlegte, fast schon als Privatperson. Hören wir mal rein.
Ja, ist die Frage, welche Macht bekommen Firmen? Das ist eine Firma, die Geld verdienen will, ganz einfach. Kein wohltätiges Unternehmen, was uns allen hilft, die Probleme der Welt schneller zu erkennen, zu lösen möglicherweise, sondern eine Firma, die möglichst viel Geld verdienen will, auch. Macht sie ganz geschickt. Wohltätigkeitsveranstaltungen macht, ein bisschen grün auch, gehört heute zu jedem Unternehmen. Wir haben bewusst das Thema das System Google genannt. Und die Frage ist, wie weit ein System dieser Art, was ja hier vielfältig beschrieben worden ist, wie weit das zum Beispiel in der Lage ist, eine Demokratie auf Dauer in Frage zu stellen. Ich formuliere das bewusst so hart. Wenn die Allmachtsfantasien, die ja hier zum Teil ja ausgebreitet worden sind, und das sind, ich habe mich so gut es ging als normaler Nutzer informiert durch Filme, alles was es da so gibt, die sind wirklich, also die machen für nichts mehr Halt. Nur bei den Sternen möglicherweise. Sind sie ja, aber auch schon.
Google Sky, so ist es nicht.
Ja, da sind sie schon. Also sie wollen alles. Sie wollen meine Fassade, mein kleines Häuschen in Heidelberg. Wie komme ich dazu, dass das für jedermann einsichtig ist? Wer mich besuchen will, soll schließlich kommen. Ich war sehr naiv. Viele Kreuzerlehen sagen, wunderbar. Das ist eine Welt, großartig. Man, es gibt einen Begriff ein, innerhalb von Sekunden, ach was. Bruchteilen von Sekunden hat man, was man will. Dann habe ich gesagt, Moment mal, habe ich einen Freund getroffen, wir werden von Google immer für einen bestimmten Begriff an die erste Stelle gesetzt, der Algorithmus. Große entscheidende Sache. Wer steht am Platz 1? Wer wird zuerst, wenn ich aufrufe, einen bestimmten Begriff, was kriege ich auf den Schirm? Eine ungeheure Machtstellung. Dann habe ich neulich erfahren von einer Atominitiative, Anti-Atominitiative, die so versteckt wurde, dass man sie auf einmal nicht mehr fand in dem System. Sage ich, Moment mal, was passiert denn da eigentlich? Und nochmal, Monopole sind das Gift für jede Form von Demokratie. Das ist nun mal so. In jeder Hinsicht, wenn es nur noch ein Kaufhaus gibt in einer Stadt, nur noch ein Kino gibt, in Heidelberg gibt es nur noch eine Zeitung. Und leider habe ich feststellen müssen, vor 3 Tagen fuhr dieses Google-Auto rum. Und nicht etwa, dass da ein Gefahrenbewusstsein bei dem Redakteur entstanden wäre, zu sagen, jetzt wollen die auch noch Heidelberg machen. Nein, er war traurig, dass wir so eine kleine Stadt sind, die noch nicht im Google-Kosmos ist, das sind so die großen Städte. Und er also appellierte geradezu an den Bürgermeister, der soll bei Google anrufen und sagen, Heidelberg ist eine Weltstadt. Und eine Weltstadt gehört doch nur wirklich in jedes Netz und jedem zugänglich, mit jedem Schlossrest und in meiner kleinen Butze auch. Da habe ich gesagt, Moment mal, wie weit sind sind wir eigentlich gekommen?
Klingt alles sehr logisch und man könnte das auch fast unterschreiben, weil man ja ähnliche Gefühle hat. Aber die Diskussion ist nicht ganz so einfach, wie ein Zuschauer bemerkte, der sich anschließend in die Diskussion einmischte.
Ich danke für diese doch bisher sehr spannende Diskussion. Würde man eine Gegenthese aufbringen? Und zwar finde ich aus meiner Sicht, ich vertrete vielleicht auch etwas die jüngeren Leute und benutze Gmail, ich benutze auch das Google Notizbuch. Und
es kommen erstmal nur jüngere Leute dran.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass Google sehr viele Daten über mich sammelt. Ich habe auch mal einen Datenschützer gelesen, der behauptet, gebt so viele Daten ins Internet, wie ihr nur könnt. Das ist der beste Schutz, den ihr habt. Ist eine kritische Gegenthese, aber ich würde mal was ganz Einfaches behaupten. Ich denke, das System Google trägt eher zur Demokratisierung bei. Und zwar deswegen, schon allein, was mein Vorredner gesagt hat, alles ist günstiger geworden. Die Leute, auch in den wissenschaftlichen Bereichen, können sich ein Bild machen, ohne zum Beispiel vor Ort gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie es in Heidelberg aussieht, will aber vielleicht eine Arbeit schreiben über einen Heidelberger wichtigen Honoratoren und möchte da wissen, wo er gewohnt hat. Und um das noch anschaulicher zu bringen, kann ich jetzt mit Google mir das Haus dort angucken, ohne dort gewesen zu sein, weil ich mir das Ticket nach Heidelberg zu fahren nicht leisten kann. Mal so als plattes Beispiel. Da trägt Google ganz bewusst zu einer Demokratisierung und auch zu einer Auffächerung für viele Leute bei. Dass Google natürlich Daten sammelt und das nicht gerade wenig und dass sie überall ständig neue Systeme und neue Server aufbauen, den Haufen Strom auffressen, wie jetzt gerade wie in Holland. Das ist richtig und man muss deswegen auch, ich bin auch Ihnen sehr dankbar, dass Sie als Datenschutzbeauftragter dahinterher sind und versuchen, da Riegel vorzuschieben, dass das eben nicht ohne Ende passiert. Aber ich denke, das System Google trägt im Gegenteil nicht zu einer Monopolstellung, sondern eher zu einer Demokratisierung auch der Leute bei. Und als letztes, was vielleicht auch noch mal klargestellt werden muss, nicht alle Leute sind im Internet. Das Internet ist irgendwie, wir sind sicherlich hier, weil wir uns alle auch mit Google beschäftigen, aber es ist bisher auch in Deutschland so, dass gerade mal 60%, glaube ich, das Internet benutzen. Viele Leute haben mit dem Internet nicht so viel zu tun. Und es gibt auch noch Alternativen, ohne in das Internet an Informationen ranzukommen. Und deswegen finde ich diese Geschichte und das Monopol von Google, das hinkt ein wenig aus meiner Sicht.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzeigen zu verändern.